Marguerite de Moor ist auf dem blauen Sofa. Große holländische Schriftstellerin, die immer wieder verblüfft mit ihren Büchern und auch mit dem neuen Melodie d'Amour. Herzlich willkommen.
Es ist mir eine Freude. Danke, danke.
Melodie d'Amour. Also, das ist erstmal der Titel eines Musikstücks. Was hat dieser Roman mit Musik zu tun?
Es ist der Titel eines kleinen Lieds. Und das ist einfach. Es ist tatsächlich nicht ein Symphonie d'Amour, es ist ein Liebeslied.
Und das es tatsächlich gibt, das Liedchen.
Es gibt es. Ja. Es gibt verschiedene Liebeslieder natürlich.
Ja.
Die klassische Musik ist ja damit bekannt, von Schubert bis man weiß nicht wo. Also das Thema des Buches ist einfach die Liebe und daher der Titel Liebeslied.
Das ist deshalb interessant, weil Sie ja eigentlich Sängerin gewesen sind, sehr lange,
ja.
Sehr erfolgreich, professionelle Sängerin.
Ja.
Und erst relativ spät mit dem Schreiben angefangen haben.
Ja, ja.
Was hat denn das Singen oder was hat die Musik, die Kunst der Musik mit der Kunst des Schreibens zu tun?
Sehr viel. Die beiden Künste sind sehr verwandt. Zum Beispiel die Literatur stammt von der erzählenden Stimme und die Musik von der Musik von der singenden Stimme. Also es handelt sich um die Stimme und die Stimme handelt sich vom Atem und Atem handelt sich vom Leben. Das ist ganz kurz skizziert, worum es geht in Literatur und Musik. Es geht über das Leben.
Wenn Sie schreiben, atmen Sie dann auch Ihre Texte? Also werden die quasi performt, bevor Sie sie hinschreiben?
Ich höre meine Texte tatsächlich. Ich höre sie wie eine erzählende Stimme im Kopf. Und wenn ich meine Sätze schreibe, sollen sie klingen, sollen sie wohl sein. Und so nicht, dann verändere ich sie. Sie sollen einen Rhythmus haben oder keinen Rhythmus, gegen den Rhythmus hineingehen. Das hängt ab von was konkret in der Geschichte, was da passiert. Das ist das Schöne von der Literatur. Sie ist irgendwie abstrakt wie der Musik. Bewegung, Rhythmus, Tonart und zugleich ist sie so konkret wie das wirkliche Leben. Das ist das sehr Schöne an der Literatur, die hat beide Komponenten.
Wenn dieses Buch nach musikalischen Prinzipien geschrieben wurde, dann ist natürlich die deutsche Übersetzung eigentlich ein anderes Buch.
Stimmt.
Nun können Sie ja hervorragend Deutsch und haben sich wahrscheinlich mit der deutschen Übersetzung auch beschäftigt. Finden Sie da diese Musik, die Sie im Niederländischen reingelegt haben, auch wieder?
Das ist eine interessante Frage. Irgendwie schon, aber sie ist anders. Sie klingt anders. Und wenn man darüber nachdenkt, was ich natürlich getan habe, denn meine Bücher sind in viele Sprachen übersetzt, dann denke ich, dass man das kann vergleichen mit einer Partition. Die Noten bleiben dasselbe, aber jeder Dirigent und jedes Orchester macht etwas anderes daraus.
Ja.
Das Tragische vielleicht für den Schriftsteller ist, es gibt nur eine Ausführung, eine Übersetzung. Und daher ist es sehr, sehr wichtig. Mein Buch in Deutschland wird immer in dieser Sprache dieses Buch sein.
Ja. Ist übrigens sehr gut übersetzt und man sollte dann ruhig auch sagen, wer das getan hat.
Helga von Böningen.
Ja, sie hat alle ihre Bücher übersetzt.
Nein, das meist erfolgreiche Buch, erst Grau, dann Weiß, dann Blau, das ist von einem anderen, Heike Baruga, übersetzt.
Ja. Interessanterweise, formal schließt dieser Roman an diesen ersten Roman, erst Grau, dann Weiß, dann Blau, weil auch dieser erste Roman wie dieser aus vier Teilen besteht, eigentlich vier voneinander unabhängigen Teilen, aber verbunden mit Motiven, Themen und auch mit Personen.
Ja.
Und damit sind wir dann doch wieder bei der Frage, ist das nicht doch eine Symphonie d'Amour, nicht nur ein kleines Liedchen, denn auch eine Symphonie hat vier Sätze,
ja,
die miteinander zusammenhängen.
Ja.
Und auch das erinnert an die Musik.
Aber es ist so, es ist wahr, was Sie sagen, und es ist auch symbolisch für wie das Buch, für das Charakter des Buches. Denn die Liebe, das ist etwas sehr Großes. Es ist fast zu groß für uns Menschen. Was meinen Figuren passiert, ist ist sehr groß. Sie sind oft hilflos. Also die Liebe vielleicht ist in diesen vier Sätzen eine Symphonie.
Ja.
Aber die Figuren in dem Buch, das sind die Figuren aus dem wirklichen Leben, wie wir das alle kennen. Also das ist eher ein kleiner Song.
Ja, das steht ja auch, der Satz steht auch im Buch. Die Liebe ist etwas, was eigentlich zu groß ist für die, die lieben.
Ja, in diesem Buch ist das der Fall.
Aber jeder von uns liebt.
Ja.
Und das ist immer zu groß für uns. Ja, manchmal hat man tatsächlich den Eindruck.
Aber ich mache keine Aussagen über die Liebe von jeder.
Ja.
Wir sind alle Spezialisten über die Liebe, allen auf unsere eigene Weise. Ich bin nicht darin spezialistischer als wer denn auch hier. Hier in diesem Buch nur zeige ich vier Lebensgeschichten, in der die Figuren die übermächtige Liebe unterworfen sind.
Ja. Die übermächtige Liebe, das drückt sich aus in ganz extremen Dingen, die ihre Protagonisten tun. Eine Frau beißt einen Mann, eine Frau kauft sich eine Pistole, eine andere Frau steht stundenlang vor der Tür des Hauses, in dem ihr Geliebter wohnt, der aber verheiratet ist, so lange, bis die Ehefrau sie hereinbittet.
Ja, ja, wieso nicht? Das hat sie getan. Es regnete, es schneite, ja. Es war sehr schlechtes Wetter. Also da sitzt eine Frau in elendem Zustand. Also jedoch, komm herein, bitte, wir trinken eine Tasse Kaffee.
Ja.
Solche Situationen gibt es in dem Buch. Gerade um zu zeigen, wir Menschen, wir sind subtil, wir sind intim. Und zum Beispiel einmal, das ist in der ersten Geschichte, der schwer kranke Frau wird von ihrem Mann geholfen zur Toilette und er trägt sie in seinen Armen. Auf ein bestimmtes Moment ist es ihr so schrecklich und so unerträglich. Was muss sie tun? Sie hat einen riesen Wut in sich und sie beißt ihn in den Schulter. Er ist verrätig, er ist da. Solche Dinge sind völlig irrationell. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Solche Dinge passieren in der Wirklichkeit.
Ja. Da ist zum Beispiel die Geschichte, die hat mir ungeheuer beeindruckt. Ein Architekt, sehr angesehener Architekt, todkrank im Krankenhaus. Ja. Eine Krankenschwester verliebt sich in ihn und plötzlich überkommt es sie und sie küsst diesen todkranken Mann. Und im selben Augenblick geht die Tür auf. Und die Angehörigen dieses Mannes kommen herein, die Frau und die Tochter.
Ja.
Es gibt keineswegs einen Skandal, sondern
überhaupt
es ist ein großes Verständnis.
Ja.
Und sie sind fast froh, dass die Krankenschwester
ja.
das tut.
Ja, sie sind völlig einverstanden damit. Denn das Buch handelt sich über die Liebe im sehr breiten Sinne. Und der Mann ist schwer krank, er ist dabei zu sterben. Und die Frau, Ehefrau und die Tochter sind dabei, sich von ihm zu verabschieden. Und dann auf einen bestimmten Moment, stellen Sie sich das vor, öffnen Sie die Tür und da ziehen Sie in das kleine Zimmer mit der Schnee hinter das Fenster und da sehen Sie Ihren geliebten Mann und Vater und an seiner Seite befindet sich eine junge Frau. Sie war noch nicht Krankenpflegerin, sie war erst Schülerin.
Ja.
Und sie war völlig fasziniert von dieses Lebenwesen. Für sie war er sehr alt und sehr krank und fast sterbend. Und sie wollte etwas für ihn tun. Was kann ich noch für ihn tun? Auf einem bestimmten Moment gibt sie ihm einen Kuss. Und das sehen die Ehefrau und die Tochter. Das ist ein wunderschönes Moment.
Ja.
Das ist ein Moment großer Liebe von allen. Sogar von der Tod. Denn der hört nicht wirklich auf, da zu sein, aber er wird verspätet.
Das ist ohnehin interessant, dass in Ihren Geschichten der Tod sehr häufig sehr nahe an diesen größten Momenten der Liebe ist. Das ist ja nun ein altes Muster, nicht nur in der Literatur, auch in der Musik, dass Tod und Liebe ein Pärchen sind.
Ja, vielleicht sind sie natürlich auch Gegner.
Ja.
In dieser Geschichte sind sie Gegner. Hier ist die Liebe mächtiger als der Tod. Solche Dinge sind sehr schön, um sie zu schreiben, nicht als große Philosophie, aber als etwas ganz Kleines. Das passiert in einem Krankenzimmer, auf einem November-Wintertage, wenn es schneit hinter den Fenstern, so etwas zusammenzufassen, was eigentlich ein ganz großes Thema ist.
An einer Stelle heißt es in Ihrem Buch, Liebeskummer ist eine Krankheit. Der Mensch des Mittelalters erkannte das an. Noch bis in unser aufgeklärtes 17. Jahrhundert hinein lautete die medizinische Diagnose dieses Leidens eine der schlimmsten Furien für Körper und Geist. Im Mittelalter. Stimmt das heute noch?
Naja, diese Passage endet natürlich, das wissen Sie auch, Sie kennen sie. Heute wissen wir es besser.
Ja.
Aber ich denke, dass wir das nicht besser wissen und dass diese große Liebeskummer, das ist wirklich noch immer etwas, woran man kaputt gehen kann. Das gibt es noch immer. Aber damals hat man es anerkannt. Ja. Es ist wirklich so etwas wie der Pest, so wurde es betrachtet.
Ja.
Liebesleid.
Ja. An anderer Stelle sagen Sie, Wahnsinn und Nicht-Wahnsinn sind wie Zwillingsschwestern. Man kann sie ohnehin kaum voneinander unterscheiden. Und das gilt für die Liebe natürlich ganz besonders.
Nicht nur für die Liebe, das gilt für sehr viele Umstände in unserem Leben. Sehen wir hier auf der Messe. Das ist eine große Party und wenn ich so hier herumgehe, dann lächle ich dauernd. Und das ist eine Seite dieses Tages. Und die andere Seite, das sind wir, die Schriftsteller. Wir befinden uns normalerweise in ein ganz kleines Zimmer, Arbeitszimmer. Alles ist still. Ich habe noch sehr oft mit Feder gearbeitet. Also wir arbeiten mit den einfachsten Sachen, die es gibt im Leben. Also klein und intim. Und sehe, jetzt befinde ich mich hier und das alles geht über unsere Bücher. Das ist wunderbar, aber das ist auch, hat auch etwas Wahnsinniges. Wahnsinnig ist nicht negativ, es hat auch etwas sehr Feierliches.
Ja.
Und das ist hier der Fall.
Wenn man ein so intensives Buch über die Liebe schreibt, dann ist natürlich eine Frage, natürlich, man muss das nicht erlebt haben, aber man muss das mitgefühlt haben, diese fürchterlichen Liebesqualen.
Ja.
Die können Sie ja nur Ihrem eigenen Empfinden, Ihren eigenen Erinnerungen entnehmen. Oder kann man das einfach so erfinden?
Die Literatur, glaube ich, erfindet fast nichts.
Ja.
Aber unserem Palett, womit wir unsere Gemälde machen, das ist riesig. Denn das ist alles, was rundum ins wirkliche Leben passiert. Und so geht es in unsere Bücher. Die Wirklichkeit ist so reich an Evenement, ist so konkret. Und ich muss sagen, gerade als Musikerin genieße ich das und bin ich fast überwältigt davon. Wenn ich habe so hier meine Figuren, meine Lebensgeschichte, wenn ich etwas brauche, ich kann es überall entnehmen. Es ist überall rund mich. Natürlich oft aus meiner eigenen Erfahrung und mein eigenes Leben. Aber das eigene Leben ist nicht nur ich, aber ist auch von allen, die mich umgeben. Und stärker noch, dazu gehört auch alles, was ich lese.
Mhm.
Ein Leser, Sie alle, die auch Leser sind, jeder, der hier ist, nehme ich an, ist ein Leser, hat ein sehr viel reicheres Leben als solche Lebewesen, die nicht wissen, was Bücher sind. Ich kann mir das kaum vorstellen, aber es gibt sie.
Wissen das die jungen Leute noch, die heute nur noch im Internet surfen, aber kaum noch ein Buch in die Hand nehmen? Wissen sie, was ihnen entgeht?
Nein, ich weiß es eigentlich nicht. Sie werden sich, denke ich, auch wieder auf etwas richten, das für sie, das hoffe ich auf jeden Fall,
ja,
das Leben reicher macht. Und auch intensiver.
Wenn Literatur helfen kann, intensiv zu leben, dann ist natürlich auch die Frage, ist Literatur möglicherweise eine Medizin, um diese Krankheit, um dieses Leiden, von dem wir gesprochen haben, nämlich die Liebeskrankheit, zu heilen und zu besänftigen?
Nein.
Nein?
Nein, liebe Bücher und Kultur haben nicht wirklich damit zu tun, die Liebe, Liebeskrankheit, das ist etwas, das man konkret erlebt. Sie gehört also zu der Abteilung des Materials für Romane.
Ja, aber
und das sind kommunizierende Fässer, das stimmt. Das stimmt schon.
Was hilft denn gegen Liebeskrankheit?
Nichts
hilft. Es gibt keine Medizin.
Überhaupt
unheilbar.
Nicht. Ja.
Nicht mal die Musik kann helfen?
Musik kann wohl tröstend sein, natürlich, ja. Aber trotzdem, wenn man wirklich jemand schrecklich vermisst, was soll man machen? Eine schöne Mozart anhören? Nein, ich glaube nicht, dass das hilft.
Sie sind rettungslos romantisch.
Ich?
Ja.
Ich finde es eigentlich ganz konkret.
Ja.
Ich bin im Gegenteil, ich bin nicht romantisch.
Nein?
Ich denke nicht, wenn ich traurig bin, dann höre ich mich Bach an. Ich höre mich oft Musik von Bach an, aber nicht speziell, wenn ich traurig bin oder so etwas. Einfach, weil ich diese Musik sehr liebe.
Was halten Sie von der romantischen Liebe? Das war ja oder ist vielleicht immer noch die Vorstellung von der idealen Liebe. Die ideale Liebe hat, romantisch zu sein. Glauben Sie das auch?
Ich weiß nicht genau, was Sie meinen mit romantischer Liebe.
Dass sie ausschließlich auf Gefühlen beruht, ausschließlich auf einer Zuneigung beruht und nicht auf gemeinsamen Interessen, auf gemeinsamen Dingen, auch materiellen Dingen, die im Hintergrund stehen.
Ja, aber wissen Sie, ich bin eigentlich keine Spezialistin darin. Ne? Auf Neuem sage ich, ich weiß nicht mehr davon, als jeder von uns darüber weiß.
Aber die Liebe ist schon eines der großen Themen aller Ihrer Bücher, eines Ihrer Urthemen, könnte man beinahe sagen.
Na, ich weiß nicht, ob das so ist. Ich habe auch Bücher geschrieben über einen Sturm, über Gemälde, über einen Mord von ein junges Mädchen, ja, auf ihrer Zimmerwirtin. Mhm. Also ich denke, es gibt kaum ein literarisches Buch, in dem der Liebe abwesend ist.
Ja.
Und darin bin ich nicht anders als meine Kollegen. Jetzt, das stimmt, habe ich die Liebe genommen als ein spezielles Thema, aber habe ich gemeint, es zu benutzen als etwas, das zu groß für uns ist, genau wie in meinem Buch Sturmflut. Da war es der Sturm, der zu groß für uns war. Und im Roman Der Maler und das Mädchen war es das Moment, dass für das Mädchen, ein 18-jähriges Kind, sie kam so vom Land, unschuldiges Kind, und sie ist, da steht ihre Wirtin und sie haben einen Riesenkrach. Sie hätte auf der Straße rennen können, aber sie sieht dort in einem Moment das Beil liegen, sie greift es und fängt an, ihre Zimmerwirtin zu ermorden. Dort war es das Moment, das übermächtig war. Also das sind Sachen, die mir als Schriftstellerin interessieren. Also jetzt war es die Liebe.
Stehen solche Momente?
Danke. Danke.
Stehen solche Momente wie der Moment des jungen, unschuldigen Mädchens, das in die große Stadt zieht und von ihrer Zimmerwirtin zur Prostitution gezwungen werden soll und sie ermordet sie dann, diese Situation, man kann sie sich ja fast wie in einem Spielfilm optisch vorstellen, stehen solche Momente immer am Anfang eines Romans?
Ja, am Anfang dieses Romans zum Beispiel stand die ganz kleine Zeichnung, ich rede jetzt von Der Maler und das Mädchen, ist so eine kleine Zeichnung, und dort sieht man, das Mädchen ist gezeichnet worden von Rembrandt.
Ja.
Und da sah ich tatsächlich ein unschuldiges Kind an der Galgen, hängend an der Galge.
Ist das ja, am Galgen, ja. Wort? Sie wurde zum Tod verurteilt und aufgehängt.
Aufgehängt. Und dann sehe ich, was der Maler gesehen hat, ein unschuldiges Kind. Aber ich sah auch, was er nicht gesehen hat, ich sah ihn.
Ja.
Also ich sah der Maler am Fuß dieser Galgenplatz und dann war das Buch sofort da.
Ja.
In nicht einmal eine Minute war das Buch da. Und da habe ich gehängen für 2 Jahre an der Arbeit.
Was war dieser magische Moment bei Melodie d'Amour?
Das war eigentlich sofort, der erste Geschichte war sehr prominent da. Und dann habe ich mich realisiert, das Doppelte in einer Liebesbeziehung. Dieses Ehepaar hat sich immer geliebt, bis zum letzten Moment. Und dann habe ich gesehen, was da passieren kann mit so einer Liebe. Und dann war sofort das Thema der Liebe für mich da und kamen diese Variationen von diesen anderen 3 Frauen.
Die erste Geschichte ist ja wie ein Trauermarsch.
Ja, Marsch funèbre.
Auch so geschrieben wie ein Trauermarsch.
Ja, ja. Also die 4 Söhne laufen durch eine kleine Gasse sehr träge mit dem Sarg ihres Mutters zum Vater und das Tempo dieser Trauermarsch bestimmt eigentlich die ganze Geschichte.
Ich fragte Sie gerade nach der romantischen Liebe, kam dann nicht recht weiter und fragte dann nach den materiellen Hintergründen der Liebe. Und habe ich noch einen Satz in Ihrem Buch gefunden. Jemanden zu lieben ist schließlich eine äußerst habsüchtige Angelegenheit, ja, sagt da jemand. Das ist jetzt ja nun genau das Gegenteil von romantischer Liebe.
Weiß ich nicht. Es ist diese Frau, Cindy, die sich verliebt. Und dann sagt sie etwas, das ich interessant finde. Ich als Schriftstellerin, es ist nicht so, das ist meine Aussage.
Ja, das ist die Figur.
Ich finde, die Figur sagt, dass Lieben etwas sehr Egoistisches ist, denn man will die Geliebte besitzen wie ein... Ich finde das eigentlich auch ganz natürlich. Man will diese Geliebte bei sich haben, nicht teilen mit niemandem, wie ein gierig jemand, der das Geld so hat.
Ja, das Besitzergreifende.
Ja, so ist es auch irgendwie, sagt meine Protagonistin mit der Liebe. Er will sie will ihn besitzen. Und als ich dann dieses Kapitel schrieb, war ich damit einverstanden.
Aber in der Praxis funktioniert das ja nicht. Also diese Frau, von der ich erzählt habe, die auf der Straße im Regen wartet, bis sie von der Ehefrau ihres Geliebten hereingelassen wird, die werden beide betrogen, weil es noch eine dritte Frau gibt.
Ich sehe es nicht so als betrogen, so sehe ich es nicht, denn Luc hat seine... Luc ist der Mann von Myrthe, von der Frau, die, wie Sie sagen, betrogen wird, aber sie wird nicht betrogen, denn sie weiß es. Und sie findet sich damit aus. Also, das ist in dieser Geschichte der Fall.
Aber es gibt dann eben noch eine dritte Frau, mir fällt jetzt gerade der Name von ihr nicht ein.
Rosalinde.
Rosalinde, genau. Sie liebt auch diesen Luc, aber auch nicht ohne Hintergedanken. In Wirklichkeit arbeitet sie etwas ab aus ihrer Vergangenheit, den Tod ihres eigenen Bruders, den sie mehr geliebt hat als jeden anderen Mann. Das sind seltsame psychologische Zusammenhänge, die sie aber so erzählen, nicht wie ein Psychologe, sondern eben wie es nur ein Schriftsteller kann. Aus seiner Äquidistanz. Sie erklären das nicht, sie erzählen es einfach.
Naja, das ist eigentlich, das wir alle kennen, das geschieht immer im Film.
Ja.
Und ich liebe es so zu schreiben, nur zu zeigen. Und darin ist der Literatur eigentlich noch mächtiger als der Film. Denn wenn man eine Szene beschreibt, dann stellt jeder sich seine eigene Szene vor. Und wenn man eine Figur beschreibt, ist für jeden Leser diese Figur eine eigene Figur. Das ist etwas sehr Intimes. Und das ist etwas, das ich vom Anfang so gemacht habe, nicht erklären versuchen. Dafür haben wir die Psychologie, wir haben die Philosophie, wir haben alles andere. Nein, die Kunst macht ein Porträt, macht eine Landschaft, macht einen Film, schreibt eine Szene in einen Roman und versucht nicht zu erklären. Mhm. Ich wenigstens versuche das nicht.
Es ist wie ein großes Gemälde, dieses Buch. Also wir haben es mit der Musik verglichen, man kann es natürlich auch mit der bildenden Kunst vergleichen. Und da wäre vielleicht auf diesem Gemälde die beherrschende Figur eine Allegorie der Liebe. Also wie im alten Griechenland eine Götterfigur, die etwas Abstraktes verkörpert, etwas Prinzipielles verkörpert, in diesem Fall die Liebe. Kann man das so sagen, dass die Liebe in diesem Buch fast so etwas wie eine Hauptfigur ist?
Aber das ist sie.
Ja?
Die Liebe ist in diesem Buch die obermächtige Hauptfigur. Und die Menschen haben etwas sehr Sympathisches darum für mich, wie sie sich auch immer benehmen. Sie tun, was sie können. Ja, das war schön, das so zu schreiben.
Eine andere Figur in Ihrem Roman sagt, eine vollkommen erfüllte, ganz und gar glückliche Liebe hat man allenfalls 3 Wochen lang im Jahr. Und mancher erlebt es nie im Leben.
Ja, ja.
Sagt das nur Ihre Figur oder glauben Sie das auch?
Nein, ich erinnere mich nicht genau die Stelle, woher das kommt. Aber ich glaube, es ist Cindy, die Stalkerin, die sich auf ein bestimmtes Moment, sie könnte natürlich verzweifelt sein, sie hat der Mann seines Lebens irgendwie verloren, aber trotzdem realisiert sie sich auch eine Art Dankbarkeit, wie ein Tresor in ihre Hände, ein Schatz, nennt man das ein Schatz, in ihre Hände. Das sind die 3 Wochen, in der sie völlig glücklich gewesen ist. Und das hat auch etwas Kräftiges von, sie ist dankbar dafür, dass das, und sie sagt dann auch, ja, ich erinnere mich das jetzt, es gibt Figuren, die das auch nicht von sich sagen können, die haben das nie erlebt. Also sie hat auch etwas Glückliches damit in ihre Hände. Gehört zu ihrem Leben.
Glauben Sie, auch aus Ihren Erfahrungen und Gesprächen mit Lesern, dass Männer dieses Buch anders lesen als Frauen?
Das nicht nur. Jede Frau liest es auch anders als jede andere Frau. Und jeder Mann, jeder Leser liest es anders.
Ja.
Ich glaube nicht so sehr in, dass Männer oder Frauen auf eine andere Weise entweder schreiben oder lesen. Ehrlich gesagt.
Aber auf andere Weise lieben. Und deshalb vielleicht genau dieses Buch anders verstehen?
Ja, das könnte sein. Aber in diesem Buch sind es keine generellen Aussagen über wie Männer oder Frauen lieben. Es sind nur diese Menschen aus diesem Buch lieben auf diese Weise. Es ist nichts anderes als das.
Insofern ist es auch kein Frauenroman. Das wäre ganz falsche Richtung. Sondern es ist ein großes Buch über ein Thema, das jeden Menschen bis ins Innerste berührt. Und das ist auch der Gewinn dieses Buches, dass man über sich selbst mehr erfährt, weil man sich ja doch in diesen Geschichten und in diesen Figuren in irgendeiner Weise spiegelt, wenn man das liest.
Ich muss sagen, dass ich bis jetzt von den Reaktionen auf dem Buch genauso viele positive Reaktionen bekomme von Männern als von Frauen.
Ja.
Also das macht mich Freude, ehrlich gesagt. Ja.
Margrethe Mohr, herzlichen Dank für Ihren Besuch auf dem blauen Sofa. Viel Erfolg.